Servus, grüezi, guten Abend, liebe Hörer. Schön, dass Sie unserer Einladung zu 1820 folgen, dem Live-Abendmagazin von Kontrafunk. Unsere Themen am heutigen Donnerstag, dem 2. Juli 2026. Über die CDU-Brandmauer gesprungen, bei der AfD gelandet. Gerade noch der agrarpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, seit dieser Woche dort Mitglied der AfD-Fraktion. Was ihn dazu bewogen hat, obwohl es für eine Landtagswahlkandidatur im September zu spät ist, möchte ich von dem nordostdeutschen Landwirt Thomas Diener erfahren. Den großen Sprung versprochen, eine Theateraufführung geliefert. Was die heute vorgestellten Ergebnisse des Koalitionsausschusses der deutschen Regierungsparteien bedeuten, bespreche ich mit unserem bundespolitischen Korrespondenten in Berlin, Frank Wahrlich. Sprunghafte Erhöhung der Spritpreise und der deutsche Staat kassiert wieder mit. Was das Auslaufen des zweimonatigen Tankrabatts für Unternehmen, Bürger und für den Klimaschutz bedeutet, erläutert Lutz Leif Linden. Er ist Präsident des Automobilclubs Deutschland. Und mein Kollege Oliver Stock kommentiert die heute vom Europäischen Gerichtshof bestätigte Wettbewerbsstrafe in Höhe von 4,1 Milliarden Euro gegen den Tech-Konzern Google. Das also ist unser Angebot für die kommende Stunde. Am Mikrofon Silke Hasselmann. Herzlich willkommen. Rund 4.300 Mitglieder zählte der kleine CDU-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern kurz vor der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar vorigen Jahres. Umso schmerzhafter für den Verband, dass in den ersten Monaten nach der von CDU-Spitzenkandidat Friedrich Merz gewonnenen Wahl jede Menge Christdemokraten ihren Parteiausweis abgegeben hatten. Der Hauptgrund: CDU-Chef Merz hatte sich fast alle Wahlversprechen von der SPD abhandeln lassen, den abgewählten Grünen unerwartet große Zugeständnisse gemacht und mit der alten Bundestagsmehrheit noch eine Sondervermögensschuldenorgie sondergleichen organisiert. Der mecklenburgische CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Diener, der sich als wertekonservativ beschreibt, kritisierte diesen Kurs zunächst nur parteiintern, dann in einem Brandbrief an die Parteispitzen und nun hat der mecklenburgische Landwirt die CDU verlassen und sich in dieser Woche sogar der AfD-Landtagsfraktion angeschlossen, worüber wir jetzt sprechen wollen. Guten Tag nach Schwerin, Herr Diener.
Ja, schönen guten Abend, Frau Hasselmann.
Herr Diener, derzeit läuft eine Sitzungswoche des Landtages und ich würde gern wissen, wann haben Sie zum ersten Mal im Plenum auf einem AfD-Stuhl Platz genommen und wie war das für Sie?
Also das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Ich habe ja in der letzten Plenumssitzung noch in der Extrabank gesessen, als Schlingelbank, sage ich da immer dazu, als Fraktionsloser und habe also gestern erstmalig bei der AfD-Fraktion hier im Landtag Platz nehmen dürfen.
Ja, und wie ist das gewesen? Sie hatten zur einen Seite noch Ihre ehemaligen Kollegen, jetzt die neuen an der Seite. Gab es da irgendwelche Reaktionen noch oder lief es eigentlich business as usual?
Naja, es war schon etwas anders wie sonst. Es gab ja auch eine Berichterstattung im Vorfeld dazu und auch in kommunalen Gremienbefassungen dazu. Was mich also in der AfD-Fraktion war es überhaupt kein Problem. Was mich selbst verwundert hat, ist, dass also einige, die mich vor dem gegrüßt haben, aus anderen Parteien und Fraktionen, das jetzt nicht mehr tun. Das war für mich zumindest menschlich eine ganz neue Erfahrung. Auch nicht so die beste und schönste, das muss man zugeben, ja.
Nun läuft ja in dieser Stunde das Sommerfest des Landtages an. Also wir sprechen über den Abend und auch da sind Sie angemeldet, ja. Sind Sie eingeladen, natürlich als Mitglied des Landtages. Wie wird ja. das denn sein?
Naja, also ich muss natürlich damit professionell umgehen. Ich schaue gerade aus dem Fenster und wenn regnet es, es fällt hoffentlich nicht ins Wasser. Ja, aber natürlich ist es so, dass ich vor dem mit allem und jedem gesprochen habe und da vernünftige Verhältnisse hatte. Und ich versuche das zumindest von meiner Seite auch so weiterzumachen, denn ich bin ja selber Mensch geblieben. Die anderen sind theoretisch auch dieselben Menschen geblieben. Gleichwohl muss man feststellen, dass es doch bei dem einen oder anderen zu irgendwelchen vielleicht gefühlsmäßigen Irritationen geführt haben kann. Aber da komme ich nur nicht umhin.
Wann und warum, Herr Diener, sind Sie einst in die Christdemokratische Partei Deutschlands eingetreten?
Na, ich bin ja Baujahr 1963 an der Nordsee geboren ursprünglich und bin als 15-Jähriger schon mit dem Mofa umhergefahren bei der Jungen Union und habe seinerzeit Wahlplakate von Peter Erik Carstensen, dem späteren Ministerpräsidenten, aufgehängt. Habe dann sozusagen 1990 hier einen Betrieb gegründet, einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Mölnhagen. Habe dann zunächst einmal mehr Verbandspolitik gemacht, einen Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern oder Landkreis Müritz seinerzeit, Bauernverband, und bin dann wieder über die Kommunalpolitik zur aktiven Tätigkeit für die CDU gekommen. Also im Prinzip bin ich für die CDU über 40 Jahre tätig gewesen, also eine relativ lange Zeit.
Und seit wann im Landtag?
Seit der letzten Landtagswahl, das sind jetzt 4,5 Jahre her, wenn jetzt fast 5.
Und da waren aussieht, Sie der agrarpolitische Sprecher der CDU-Fraktion. In welchen Fachausschüssen werden Sie denn nun für den kurzen Rest der Wahlperiode arbeiten, und zwar für die AfD? Was haben Sie sich da gedacht? Oder bleiben Sie im Landwirtschaftsausschuss?
Naja, im Moment, also ich verspreche für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, also eine ganze Reihe von Dingen, die den ländlichen Raum hier mit dem Vormann ausmachen. Jetzt ist also keine aktive, also wir gehen jetzt sozusagen in die sogenannte Sommerpause. Das heißt, hier kann man in den Ausschüssen nicht mehr viel machen. Ich selber muss mich ja im eigenen Betrieb auch um die Ernte kümmern. Wir werden natürlich durch die anderen Dinge, die man politisch tätig oder im Bereich dem machen kann, also kleine Anfragen, Pressemitteilungen, da steht noch ein bisschen Wahlkampf ja auch bevor, mich dort entsprechend in diesem Themenbereich einbringen auch. Bin jetzt zuständig für Landwirtschaft und oder ländlichen Raum und Kommunales. Bin ja auch langjähriger kommunaler Vertreter, als war Bürgermeister, Amtsvorsteher, bin Kreisvorsitzender. Also durchaus auch die ganze Batterie aus dem kommunalen Bereich. Und ich glaube schon, dass ich da ein bisschen was einbringen kann.
So, jetzt steht natürlich die Frage, warum sind Sie aus der CDU ausgetreten?
Nee, die ersten, sagen wir, Schwierigkeiten würde ich fast auf das Jahr 2015 zurückdatieren wollen. Und die Folgejahre sozusagen. Es war schon, sag ich mal, der Zug der CDU in die Mitte rein. So nach dem Motto, in der Mitte gibt es mehr Wähler. Darf man mal an den klassischen Ausspruch von Franz Josef Strauß erinnern, rechts von CDU, CSU darf es nichts geben. So, das war lange Zeit auch wohl Usus, dass das nicht möglich wäre. Aber durch den Zug in die Mitte, auch mit politischen Dingen und Haltungsfragen, hat man natürlich am konservativen Bereich Platz frei gemacht. Und der ist dann irgendwann auch, man muss vielleicht fast sagen, Gott sei Dank ausgefüllt worden. Das sind also zum einen bundespolitische Themen, das ging ja weit über innere und äußere Sicherheit, über Energiepolitik. Nun kann man auch über gleichgeschlechtliche Ehe, sag mal, vielleicht noch streiten, aber es sind so Dinge, die da auch im Bereich Familienmodelle nicht unbedingt mit meinen Wertvorstellungen korrespondiert haben. Das sind also zum einen bundespolitische Dinge, das sind aber auch ja landespolitische Dinge. Wenn man überlegt, dass die CDU mal mit 35% hier mit Vorpommern gestartet ist, im Moment auf dem besten Weg in die Einstelligkeit. Und wenn man dann sozusagen sich strategisch einmauert, also mit Brandmauern zur einen Seite und Vereinbarkeitsbeschlüssen zur anderen Seite, ist man sowohl politisch im Kanal, im ganz engen Kanal, als auch natürlich handlungstaktisch im ganz engen Kanal. Wenn man also nicht vor und zurück kann, fehlt einem irgendwann jede politische Handlungsmöglichkeit. Und wenn man denn den Anspruch hat, politisch handeln zu wollen oder zu können, ist das nach meinem Dafürhalten, war es nicht der richtige Weg.
Nun hat ja Angela Merkel, die 16 Jahre lang Bundeskanzlerin in Deutschland gewesen ist und auch viele Jahre die CDU, den Bundesvorstand geleitet hat, die gehörte dem Landesverband Mecklenburg-Vorpommern an. Und ja. Trügt denn der Eindruck, Herr Diener, dass viele CDU-Mitglieder in Ihrem Landesverband, in Ihrem ehemaligen, muss ich jetzt ja sagen, und vielleicht Sie auch, lange Zeit dachten, na gut, wir kritisieren Frau Merkel und ihre Politik spätestens ab 2015 jedenfalls nicht laut, weil es ist eine von uns und das macht man dann irgendwie nicht. Und wenn das so ist, wann haben Sie da Ihre Meinung geändert?
Also es kann schon so gewesen sein, das kam natürlich auch von einem relativ hohen Niveau aus, also Wahlniveau, da macht man natürlich sich selbst nicht unbedingt Konkurrenz, aber es war schon so, dass es heute noch zu merken, dass es zwei Lager gab, also ein Merkel-Lager und ein anderes gegebenenfalls, und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte auch in Friedrich Merz sehr hohe Hoffnung gesetzt, also insbesondere im Bereich der Wirtschaft und vielleicht auch im Bereich der Ehrlichkeit, Ich muss aber mittlerweile feststellen, dass die Erwartungen, die ich zumindest hatte, und ich glaube, vielen anderen geht es ja anders, in keinster Weise erfüllt worden sind. Das heißt also, die Ampelregierung wollten alle weg haben. Ich verkürze das mal etwas. Im Moment ist ja die Performance der aktuellen Bundesregierung eher schlechter als die der Ampel vor dem. Und wir hatten alle mehr gewollt. Ich habe mir auch mehr versprochen, bin da also auch sehr stark enttäuscht. Ich glaube, wie viele andere Menschen auch.
Also Frau Merkel und ihr Handeln, ihr Tun, ihr Unterlassen, das ist oder war nicht so vordergründig ihr Problem. Das Problem ist mehr oder zumindest auch der Anlass ist das Handeln oder Unterlassen des jetzigen Kanzlers und CDU-Vorsitzenden.
Das ist beides so ein bisschen. Das heißt, man kann das sozusagen nicht mit Schwarz-Weiß nur in einem Punkt festmachen. Das geht ja auch rüber in Wirklichkeit, also auch zeitlich rüber und strukturell rüber. Das heißt, mit dem Verlust, aber Abdanken von Angela Merkel sind natürlich Strukturen übergeblieben, Personalstrukturen, organisatorische Strukturen, die auch noch weiterhin wirken. Auch heute ist ja noch durchaus, gibt es unterschiedliche Auffassungen, wie man dazu steht. Ich persönlich habe das, wie gesagt, mit Friedrich Merz gehofft, war auch immer dafür, dass er das wird. Ich bin also selten so enttäuscht worden und denke viele andere auch.
Ja, das bringt mich zu der nächsten Frage. Zunächst mal rein formal betrachtet, Herr Diener, wie und bei wem haben Sie eigentlich Ihren Austritt erklärt? Wie muss man sich sowas vorstellen? Haben Sie da auch Ihr Parteibuch genommen und das an die Landesgeschäftsstelle geschickt oder ins Konrad-Adenauer-Haus? Wie läuft sowas?
Naja, das mit dem Parteibuch, also ich hatte nie eins, das war immer eine Chipkarte. Ich glaube, die kann man ja auch behalten, vielleicht kann man die auch nochmal den Kindern zeigen oder den Enkelkindern, ich weiß es nicht, vielleicht kann man damit spielen auch. Aber es war jetzt relativ kurzfristig. Also man muss natürlich dann was schreiben, habe es auch verschriftlich. Habe also mehrfach auch in den letzten Monaten und im vergangenen Jahr, Sie haben es ja angesprochen, sagten was von Brandbrief. Habe also versucht, doch die eine oder andere Brücke zu bauen, darauf hinzuweisen, dass wir dort oder die CDU an der Stelle auf dem falschen Weg war. Insofern reichte eine Austrittserklärung eingestellt per E-Mail an den Kreisverband Mecklenburgische Seenplatte, dort, wo man auch Mitglied ist. Und das wird dann da weitergeführt. Ich glaube, da haben die mittlerweile auch schon eine Übung drin.
Wie, falls Sie denn kamen, waren die Reaktionen bei Ihnen im Landesverband?
Also vom Landesverband aus habe ich überhaupt keine Reaktion erhalten. Das ist ja meistens auch so, dass wenn es denn zu Ende ist, braucht man da auch nicht rum lamentieren in Wirklichkeit. Es sind noch einige mehrere Austritte, die jetzt in dem Zusammenhang oder in diesem Zeitraum erfolgt sind. Ich will ja hier keine Namen nennen, sag ich mal, aber es ist schon eine Welle oder zumindest ein Effekt, der sich die ganzen letzten Monate, vielleicht sogar ein, zwei Jahre eingestellt hat. Was ich denn mittlerweile, vor dem konnte ich es nicht immer verstehen, mittlerweile kann ich diejenigen, die ausgetreten sind, sehr gut verstehen. Aber es ist sehr viel Zuspruch gekommen, allerdings sowohl von ehemaligen Mitgliedern als auch von Mitgliedern, die das nachvollziehen können, die auch unzufrieden sind, die vielleicht diesen Schritt nicht gegangen sind oder noch nicht gegangen sind, vielleicht noch gehen werden. Das muss jeder für sich entscheiden. Da will ich überhaupt gar nicht darüber richten in Wirklichkeit. Aber es ist schon ein großer Unmut an der Basis. Es ist auch ein großer, ja, wie soll man sagen, Unzufriedenheit an der Basis. Das ist das, was ich mitbekomme. Ich bin ja nur jeden Tag mit Menschen vor Ort in Kontakt. Also ich weiß noch nicht, wie das sozusagen dann weitergehen soll. Das kann nach meinem Dafürhalten also keinen tollen Verlauf nehmen.
Nun ist Austreten aus einer Partei das andere. Sie haben die Fraktion im Landtag gewechselt, haben sich der AfD-Fraktion angeschlossen. Sind Sie denn auch in die Partei AfD eingetreten?
Also ich bin jetzt bloß aus der CDU ausgetreten, die Partei noch nicht. Das war am Wochenende vielleicht ein bisschen holprig. Das kann ich für die Zukunft nicht ausschließen. Das liegt aber ja nicht nur an mir, das liegt ja auch an der Partei in Wirklichkeit, genau wie die Fraktion einen aufnehmen muss. Muss die Partei gegebenenfalls aufnehmen. Wie gesagt, das liegt nicht allein an mir.
Von wem sind Sie, was diesen Fraktionswechsel angeht, angesprochen worden? Oder haben Sie sich an jemanden mit Ihrem Wechselwunsch gewandt?
Naja, also ich habe ja zu vielen der Kolleginnen und Kollegen Kontakt gehabt vor dem Ausschuss, also nicht nur zur AfD, auch zu vielen anderen. Das gehört auch zu meinem menschlichen Selbstverständnis dazu, dass man die Menschen grüßt, dass man ihnen respektvoll entgegentritt. Insofern ist der Kontakt ja vorhin nicht bei null gewesen. Das war für mich völlig neu, dass man das so auch machen kann, dass man zu einigen Menschen keinen Kontakt hält, dass man die nicht begrüßt. Das also war mir völlig neu an der Stelle. Insofern ist das natürlich die Sache der Haltung und der Wertvorstellung. Und da habe ich für mich, also nicht erst am Wochenende, sondern die letzten Jahre, immer schon Entwicklung festgestellt, dass sozusagen durch den Zug der sag mal CDU in die Mitte vielleicht, die dann eine Politik macht, die in Teilen, die der SPD war vor vielleicht 20, 30 Jahren, die AfD mittlerweile eine Politik macht, wie sie die CDU Mitte der 90er Jahre noch gemacht hat in Teilen. Hm. Das kann man nicht immer eins zu eins übereinander legen, aber ich denke, das ist ähnlich.
Herr Diener, ich müsste noch eine Sache kurz einführen. Also Kritiker haben ja schon vor einiger Zeit, als sie diesen Brief geschrieben haben und ihren Unmut gegenüber der Bundes-, aber auch der Landes-CDU äußert hatten, das war Anfang des Jahres, da haben viele gesagt, na ja, das mag der Diener vielleicht auch deswegen tun, weil der Landesparteitag ihnen bei der Verteilung der Listenplätze für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, die im September stattfinden wird, einen undankbaren Platz 14 zugewiesen hat, der nach den jetzigen Umfragen völlig aussichtslos ist und sozusagen ihre Kandidatur jedenfalls nicht absichert. Das ist das eine, das haben Sie oft genug gesagt, dass das nicht der Grund wäre, dass Sie sich von der CDU verabschieden. Meine Schlussfrage. Jetzt steht der AfD-Bundesparteitag in Erfurt bevor. Eine Armada an Polizisten wird diesen Parteitag vor Störern schützen müssen. Sie sind nicht AfD-Mitglied in der Partei, aber Sie haben einen Kontakt in der Fraktion. Wie schauen denn Ihre jetzigen Kollegen, aber vielleicht auch andere Kollegen, auf dieses Wochenende?
Also ich bin ja, wie gesagt, Landwirt und wir haben ja auch schon mal demonstriert im Schlapper irgendwann friedlich. Da kriegt man sogar noch ein Ticket, wenn man auf der grünen Insel gestanden hat. Im Moment ist das ja Aufruf zur Gewalt, was hier teilweise passiert. Das kann ich also überhaupt nicht nachvollziehen. Einige unserer Kollegen aus der Fraktion müssen ja morgen zum Bundesparteitag, da muss man sich schon die Frage stellen als Betroffener, komme ich da vernünftig an, sind die Verkehrswege sicher, schmeißt da einer von der Brücke eine Betonplatte runter, das ist ja teilweise Aufruf zur Gewalt, auch gegen andere Gäste dort, gegen teilweise Polizistinnen und Polizisten und das soll, ich halte es für komplett überzogen, für völlig undemokratisch, man kann also nicht unter dem Vorwand gegen einen angeblich undemokratische Partei demonstrieren zu wollen, völlig undemokratische Mittel einsetzen, die ja teilweise strafbewehrt sind, vielleicht sogar terroristisch sind. Ich halte das für einen unerhörten Vorgang.
Der langjährige Christdemokrat Thomas Diener ist aus der CDU ausgetreten und hat sich im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern der AfD-Fraktion angeschlossen. Darüber haben wir gesprochen. Ich danke Ihnen, Herr Diener, und einen schönen Abend noch.
Ja, vielen Dank, Frau Hasselmann, Ihnen auch.
Kontrafunk 1820. Gestern Nacht saß der Koalitionsausschuss im Berliner Bundeskanzleramt zusammen und wieder einmal berieten die Spitzenvertreter der Regierungsparteien, also von CDU, CSU und SPD, darüber, wie sie Deutschland zu reformieren, ja sogar zu regieren gedenken. Bekanntlich haben sich bisher alle von Kanzler Friedrich Merz in Aussicht gestellten Reformtermine in Luft aufgelöst. Nun aber habe man ein regelrechtes Reformpaket beschlossen. Hieß es jedenfalls auf der heutigen gemeinsamen Pressekonferenz von den Parteivorsitzenden Merz, Baas, Klingbeil, Söder. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Frank Wahrlich für den Kontrafunk, der bundespolitische Korrespondent in Berlin. Hallo Frank.
Hallo, guten Abend Silke.
Die Koalitionsvertreter sagen Reformpaket, die oppositionellen Grünen und die Linken nutzen Begriffe wie Mogelpackung und Offenbarungseid. Und für mich klingt das nach der gefühlt hundertsten Aufführung einer irgendwie immer gleichen Politikinszenierung auf allen Seiten. Du sitzt nun näher dran. Wie würdest du beschreiben, was passiert ist?
Naja, du hast ja schon erwähnt, das hat was Theatralisches an sich. Das, was wir erlebt haben heute Morgen und auch gestern Abend mit der ganzen Begleitung, das hat natürlich was Inszeniertes. Das ist eine Aufführung, die lange vorbereitet ist. Und wir erinnern uns ja, früher sollte das Stück mal heißen Herbst der Reform. Das ist dann abgesagt worden. Dann nach einigen Koalitionsstreitereien und Schreiereien im Umland von Berlin wurde gesagt, jetzt hat diese Truppe sich zusammengerauft und wir sind ein super Team. Und jetzt werden wir euch ein Theaterstück abliefern. Da schlackert ihr alle mit den Ohren. So groß kann das Theater gar nicht sein, wie die Nachfrage des Publikums sein soll. Und da wurden natürlich, also bildlich, schon die Plakate geklebt, gesagt, wir haben das Stück besetzt bis in die Nebenrollen mit Superstars. Aber die Streitereien hörten ja nicht auf. Da ist dieses Stichwort, das ist alles Bullshit, wie eine Mitspielerin in diesem Club einmal die ganze Arbeit dieser Koalition beschrieb und heute dann so etwas wie, nennen wir es ein Vorspiel auf dem Theater, da wurde gesagt, um was dieses Theaterstück, wo noch gar nicht klar ist, wann das aufgeführt werden soll, um was es bei diesem Theaterstück geht. Und da wurde auch politische Lyrik benutzt. Deutschland geht voran. Das ist der Aufbruch. Jetzt machen wir den großen Sprung, das hat Friedrich Merz gesagt. Und er hat auch noch gesagt, er habe all seinen Mitdiskutanten, die dieses Stück, was heute Morgen so kurz aufgeführt wurde, in der Nacht den Text auswendig gelernt hatten, er habe allen etwas abverlangt. Das soll bedeuten, da ist der Impresario, der Kanzler Merz, der ganz streng diesmal ist. Und dann kamen die Ergebnisse, die heute Morgen ab 9 Uhr bei strahlendem Sonnenschein mit Hintergrundbühne des Kanzleramtes aufgeführt wurden.
Naja, wenn wir nun in den Text dieses Stückes schauen, da haben wir nun Merz und Co. erstens einen Termin für die Reform der Einkommenssteuer genannt. Ja, die steuerlichen Entlastungen sollen zum 1. Januar nächsten Jahres kommen, klingt ja schon mal recht konkret. Dann soll die telefonische Krankmeldung abgeschafft werden, die Verstaatlichung von Mietwohnungen verhindert werden und so weiter und so weiter. Woraus nähert sich denn dein Eindruck, dass das dann doch wieder nur eine Scheinveranstaltung ist, eine Simulation von Politik und das ja sozusagen in eine Theateraufführung gegossen?
Naja, der Text, der später mal aufgeführt werden soll, den gibt es ja noch gar nicht. Also wir haben keinen Kabinettsbeschluss zu den einzelnen Gesetzen, die offenbar durchs Parlament kommen sollen, irgendwann. Es gibt keine Gesetzestexte zu diesen einzelnen Reformvorhaben. Es gibt auch keinen wirklichen Zeitplan für diese Reformvorhaben. Was wir heute Morgen gesehen haben, das sind allenfalls Überschriften mit einer Lyrik angereichert. Und dann guckt man mal, was da in Fußnoten steht. Also Entbürokratisierung, hurra, hurra, schreit die Wirtschaft. Das ist das, worunter wir leiden. Dann heißt es in dem Text, das Lieferkettengesetz, das ist so die moralische Oberkeule, die die Regierung der ganzen wirtschaftlichen Struktur übergebraten hat. Dieses Lieferkettengesetz bleibt. Man hätte auch sagen können, dieses Lieferkettengesetz soll die Europäische Union, daher kommt es ja, soll sich in die Ablage packen. Wir streichen das komplett. Nein, das passiert nicht. Oder wir lockern den Kündigungsschutz für Leute, die mehr als 100.000 Euro verdienen. Diese Leute sind so qualifiziert, sollten die entlassen werden, finden die ruckzuck einen anderen Job. Also unter diesen Überschriften, da folgt ein Kleingedrucktes und bei dem Stichwort Bürokratieabbau, da gibt es sehr viele Regeln, die ein Unternehmer beachten muss, Excel-Tabellen ausführen muss. Da heißt es, wir reduzieren das, hurra, hurra. Dann steht im Kleingedruckten drunter, wenn es keinen Widerspruch der beteiligten Ministerien gibt. Die Ministerien, die diese Regeln beachten und kontrollieren mit ganz, ganz vielen Beamten in Bund und in Ländern, die sind in SPD-Hand und da reicht einfach zu sagen, ey, wir brauchen diese Kontrollpflicht, das wird beibehalten. Das ist noch nicht mal eine Absichtserklärung, das ist sowas, wenn man diese Punkte durchgeht, das ist sowas wie eine Lubitsch-Komödie im Werden. Weißt du, Tür auf, da kommt jemand, Tür raus, dann schlägt sie mal zu, da kommt noch jemand raus. Das ist ein Durcheinander, das ist eine Simulation von politischer Handlungsfähigkeit, die diese Koalition nicht hat. Sie kann es nur simulieren und sie hat einen Theaterdirektor, einen Regisseur, einen Impresario, der vorgibt, alle Fäden in der Hand zu haben. Und er hat nur die Fäden in der Hand, die ihm die SPD überlässt.
Nun habe ich ja den Eindruck, sozusagen für Zuschauer, die sich als Theaterfeinschmecker empfinden und die Nuancen dieser Politik auch nachvollziehen wollen und können, dass man sagt, die haben uns schon so oft Aufführungen geliefert, die sind nicht alle deckungsgleich. Also mal befinden sich diese Leute, und wir reden jetzt über die vier, also Söder, Baas, Klingbeil, Merz, ja, als die Parteivorsitzenden der Regierungsparteien. Mal befinden die sich in ihrer Rolle als Leute, die noch miteinander streiten. Man hat noch nicht alles geeint, wie es so schön heißt. Und zuletzt haben wir häufiger mal Aufführungen gehabt, Stichwort Rentenkommission, wie umgehen mit deren Empfehlungen. Da hatte man den Eindruck, sie sind sich mittlerweile aber doch recht einig. Und da muss man schon sehr genau hingucken und lesen, ob es da noch irgendwie Verhandlungsspielraum gibt, spätestens dann im Bundestag oder im Bundesrat für die jeweiligen Fraktionen und Parteien. So, jetzt wäre die Frage, wie haben Sie sich denn heute präsentiert? Ist da irgendjemand aus der Rolle gefallen?
Nein, es ist niemand aus der Rolle gefallen. Dazu haben die auch die letzten Tage viel zu sehr geübt, dass man sich gar nicht leisten kann, aus der Rolle zu fallen. Die haben alle ihren Text aufgesagt, der anscheinend ganz vernünftig klingt, aber das ist kein Text für eine große Reform. Das ist kein Text für eine Wirtschaftsentlastung. Das ist kein Text für ein aufregendes Theaterstück, was die Republik bewegen wird. Das ist ein Text einer Koalition, die sich über die Sommerpause schleppt. Denn außer dem Text wird es nichts geben, die nächsten 2 Monate, weder im Parlament noch sonst irgendwo auf der politischen Bühne. Und dann wartet man auf den Herbst und sagt, das können wir machen, jenes können wir machen. Es ist ja keine wirkliche Steuerreform, was da behauptet wird. 600 Euro Entlastung, im besten Fall für kleine und mittlere Einkommen, das ist gesetzlich vorgeschrieben für den Inflationsausgleich. Letztendlich wird irgendwie über 1 Milliarde geredet. Die SPD möchte keine Steuerreform. Die möchte keine Entlastung. In diesem ganzen Reformtext steht nichts drin von Einsparungen bei NGOs, Einsparungen bei der Entwicklungshilfe, Einsparungen im Finanzministerium. Es gibt so viele Posten, wo man einsparen könnte, wenn man wollte oder könnte. Und diese Regierung kann beides nicht. Sie hat weder den Willen in dieser Kombination mit SPD und CDU, noch eigentlich die ökonomische Fähigkeit, so etwas umzusetzen.
Nicht nur der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern, über den wir gerade in unserer Sendung gesprochen hatten, sondern natürlich auch der Bundestag geht in Kürze in die Sommerpause. So, wenn wir jetzt nochmal auf den Spielplan schauen, Frank, du hast gesagt, also da passiert jetzt erstmal sowieso gar nichts, bis die nicht wieder zurück aus der Sommerpause sind. Wenn wir das jetzt mal übereinander legen mit den Wahlterminen einerseits in Sachsen-Anhalt und dann am 20. September in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Was ergibt sich dann daraus Interessantes?
Naja, es gibt sowas wie, bei Filmen gibt es so kleine Filmausschnitte, die gezeigt werden, damit man Lust auf diesen Film hat. Solche Sachen wird es geben, da werden Politiker auftreten und sagen, was haben wir uns Mühe gegeben. Es werden auch Abgeordnete auftreten, die haben nämlich die Bundestagsabgeordneten von Klingbeil, Merz und den anderen, haben die Sprechzettel für den Sommer bekommen, also das wie so Inhaltsangabe für Theaterstückchen. Und da sollen die Abgeordneten ihren Wählern in den Landkreisen erzählen, wir haben nicht alles erreicht, aber wir haben vieles erreicht. Jetzt kommt der Durchbruch, jetzt kann die Wirtschaft aufatmen. Die haben Sprechzettel mitbekommen, da steht drauf, was sie sagen sollen, weil jeder, der sich diese Pressekonferenzen anguckt, jeder, der in der Politik weiß, wie Politik gemacht wird, beziehungsweise wie Politik nicht gemacht wird, wird Schwierigkeiten haben, solche Texte sich selbst auszudenken, weil die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Weder der ökonomischen noch der politischen Wirklichkeit, noch dem, was die Menschen wollen. Also, es wird weiter aufgeführt und es kommen kleine Schnipsel, aber es kommen keine Ergebnisse. Und das in einem Sommer, wo wir täglich 80 Insolvenzen haben, wo große Industriezweige im Umbruch sind, oder so weit ihre Zelte abbrechen und sie im Ausland aufbrechen. Es ist auch nichts über Energiepolitik gesagt worden. Das ist die Hauptsache, was eine Industrie belastet. Also wir haben ein Weiter so mit lyrischen Texten und schönen Überschriften.
So, und zum Schluss nochmal die Bitte um die Antwort mit Ja oder Nein. Alles Weitere können wir uns dann sicherlich denken, was dahinter stünde. Meine Frage ist, rechnest du damit, dass der Spielplan spätestens ab dem 21. September, wenn alle Wahlen durch sind in Deutschland, dass es dann doch Aufführungen gibt, die ihren Namen auch verdienen, weil dann nämlich Dinge dann doch beschlossen werden, die im Zweifel auch sehr unbequem und sehr streitbar sind, aber dann passiert etwas, ja oder nein?
Nein, es wird nichts passieren. Eventuell wird der ganze Spielplan umgeschmissen, die Rollen werden neu besetzt und der Impresario steht dann mit seinem kleinen Frack und dem Bowlerhütchen allein auf der Bühne und sagt, das war's, Vorhang.
Sagt der Beobachter und Kritiker, so will ich mal die Rolle jetzt beschreiben, Frank Wahrlich für den Kontrafunk, der bundespolitische Beobachter in Berlin. Vielen Dank.
Gerne, Silke, gerne.
In Deutschland ist mit Beginn des Monats Juli der sogenannte Tankrabatt ausgelaufen. Seit Mittwoch verlangen die Tankstellen ihren Kunden wieder erheblich mehr Geld pro Liter Diesel oder Benzin ab. Damit kann der Klimaschutz wieder unverändert weitergehen, denn hinter dem Tankrabatt steckte der Verzicht des deutschen Staates auf einen Teil der CO2-Steuer. Wie fällt die Bilanz aus und wie weiter für Unternehmen, für Bürger und Klimaschutzpolitik? Darüber spreche ich mit Lutz-Leif Linden. Er ist der Präsident des Automobilclubs Deutschlands. Guten Abend, Herr Linden.
Ja, guten Abend.
Der Tankrabatt war in Deutschland 2 Monate lang in Kraft. Herr Linden, wie viel Geld haben Sie schon mal überschlagen? Hat der deutsche Staat an Steuereinnahmen damit verloren, beziehungsweise den tankenden Autofahrern und Transportunternehmern gelassen?
Also die Transportunternehmer sind ehrlich die am wenigsten davon hatten, wenn man das wirklich mal anschaut. Aber der Tankrabatt war, sagt zumindest die Regierung, eine teure Maßnahme. Es waren Steuermindereinnahmen in diesen 2 Monaten von etwa 1,6 Milliarden Euro. Aber letztendlich hat es einem Autofahrer, der eine monatliche Fahrleistung vielleicht von 1.000 Kilometern in diesen, also pro Monat hatte für diese 2 Monate und bei einem relativ normalen Verbrauch vielleicht 10 Euro gespart. Das sind unsere Berechnungen. Es war also nicht unbedingt eine Großtat für die Automobilfahrer. Das muss man mal ganz klar sagen.
Wie hoch ist denn nun wieder der Anteil an Steuern und Abgaben gemessen am reinen Benzin- und Dieselliterpreis pro Liter in Deutschland?
Je nachdem, ob wir hier über Superkraftstoffe oder Diesel reden, unterhalten wir uns über ca. 65-70% Steuern, die darauf liegen. Das ist ganz einfach. Wir haben relativ viele verschiedene Steuern darauf, sei es die Mehrwertsteuer, sei es die CO2-Abgabe. Man hat das wirklich eigentlich in Deutschland immer extrem künstlich verteuert. Ich erinnere mich noch, als ich Kind war, war immer Italien das Negativbeispiel. Heute sieht man ganz klar, haben wir in Europa definitiv die höchsten Spritpreise. Und selbst wenn Sie dann mal ein bisschen entfernter in Urlaubsländer gehen, wo Sie dann plötzlich sehen, oh mein Gott, man kann ja sogar für 1 Euro oder sogar noch günstiger den Liter tanken, dann weiß man erst, dass wir hier eigentlich sehr stark gemolken werden und den Staat finanzieren. Ne? Und dafür war, glaube ich, diese 2 Monate auch mehr etwas für, sage ich mal, der Druck war so hoch durch die Medien auch teilweise einfach, dass die Regierung, glaube ich, einfach zum Handeln gezwungen war und wollte nicht weiter gescholten werden.
Am Montag, das war ja der vorletzte Rabatttag, da haben viele Zapfsäulen in Deutschland einen Plus von 30 Cent pro Liter und manchmal mehr aufgewiesen. Am Dienstag, das war der letzte Rabatttag, blieben diese Preise so hoch. Am 1. Juli, Als die volle Besteuerung wieder einsetzte, legten die Preise nicht um die rechnerisch möglichen 17 Cent pro Liter zu, sondern laut ADAC nur in Anführungsstrichen um 13 bis 15 Cent. Helen, ist das der alte Trick mit dem deutlichen Verteuern vor einem Stichtag, damit der Preisaufschlag am Stichtag so schön moderat aussieht?
Absolut. Sie haben es ganz klar erkannt. Und das war natürlich auch, weil die großen Mineralölkonzerne natürlich nicht ihr wahres Gesicht zeigen wollten. Deswegen hat man das einfach 24 Stunden vorher schon vorweggenommen, um dann nochmal ganz leicht am eigentlichen Tag, sprich gestern nochmal am 30. ein wenig nur zu erhöhen, um so ein bisschen aus dem Fokus zu geraten, was natürlich eine Milchmädchenrechnung war. Auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, wenn man sich die Gewinne anschaut, im ersten Quartal, BP hat über 128% seinen Gewinn gesteigert, total um über 28 und Shell über 23%. Also es ist nicht gerade eine Krisenstimmung für die Großkonzerne gewesen. Und natürlich hat auch der Staat richtig immer schön mitkassiert. Das darf man ja nicht vergessen.
Sehen Sie, sieht der Automobilclub Deutschland irgendwie Anlass dafür zu sagen, das muss sich aber entweder die Monopolkommission oder das Bundeskartellamt noch mal genauer anschauen?
Ja, wobei es ist natürlich ein zahnloser Tiger. Man müsste dort natürlich mal drauf schauen und was hat es denn gebracht oder was waren denn die großen Änderungen und will man es denn wirklich ändern? Wie gesagt, der Staat verdient dort immer gerne mit und das möchte man natürlich, glaube ich, auch weiterhin tun. Und auf der anderen Seite ist es wirklich so, ich merke oder denke nicht, dass man da in Richtung Verbraucherschutz unterwegs ist. Und was wären denn wirklich die Möglichkeiten, einzugreifen? Wenn ich mir allerdings andere Länder, gerade bei uns an der Grenze anschaue, Luxemburg oder Belgien, gar nicht weit entfernt. Luxemburg hat das Wirtschaftsministerium ganz klar einen Höchstpreis festgelegt. Ja? In Belgien wird jeden Werktag ein Maximalpreis bestimmt, den die Anbieter, sprich also die Mineralölkonzerne, oftmals auch unterbieten. Ja? Gehen wir nach Spanien, eines der Hauptreiseländer unserer Deutschen. Die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe wurde extrem gesenkt und auch weitere Nachlässe für spezielle auf die Kraftstoffsteuer zusätzlich rabattiert. Das ist was ganz anderes. Ja? Und deswegen in Deutschland sind auch die Preise am stärksten im europäischen Durchschnitt gestiegen. Ich habe den Eindruck, dass die Monopolkommission, alles, was wir davon immer gehört haben, war, es ist ein ganz schwieriges Verfahren, um es vernünftig zu monitoren und ganz klar eine Empfehlung auszusprechen. Am Ende hat es nichts gebracht und wir merken das, was eingeführt wurde, einmal am Tag um 12 Uhr mittags eine Preiserhöhung zu erlauben. Wir haben alle gesehen, die fielen meistens um 12 Uhr mittags extrem hoch aus, weil natürlich jeder auf seinen Wettbewerber geschielt hat, um dann ganz allmählich wieder herunterzufahren und dann am nächsten Morgen waren wieder die günstigsten Preise da. Ähnliches hat auch unser Nachbarland Österreich versucht, da hätte man vorher mal hingucken können. Das hat wirklich nicht viel gebracht.
Ja, der Hinweis ging ja immer in die Richtung, ja, die Österreicher machen es, wollen wir es mal übernehmen, hat sich ja eigentlich dort ganz gut ausgezahlt, so habe ich es jedenfalls noch im Ohr. Herr Linden, wenn wir jetzt nochmal über das Fazit dieser zweimonatigen Tankrabattaktion schauen, ist die Leidensfähigkeit von deutschen Autofahrern einerseits und von Transportunternehmen andererseits Ihrer Beobachtung nach dann aber doch größer als vielleicht vermutet, weil gefahren wird, weiterhin getankt werden muss und bezahlt dann natürlich auch?
Also ich glaube, die Leidensfähigkeit des Deutschen ist sicherlich sehr hoch. Auf der anderen Seite, was haben Sie natürlich für Alternativen? Ich meine, der ÖPNV liegt in Deutschland auch am Boden. Wir kennen alle das Problem mit der Bahn, mit weiteren öffentlichen Verkehrsmitteln, auch Busse etc. Wenn Sie keine große Alternative haben, sind Sie natürlich gnadenlos ausgeliefert. Und was soll denn ein Spediteur machen? Soll er seinen Laden schließen? Nein, der muss natürlich fahren. Und ganz klar, die sind, also gerade was im Transportgewerbe ist, da hätte man, glaube ich, noch mal stärker eingreifen können und die unterstützen können. Ich meine, wir kennen das Thema ja auch vorbildlich oder als Vorbild vielleicht das Thema die Landwirtschaft dort zu nehmen. Auf der anderen Seite der Individualverkehr, ich sage Ihnen ganz ehrlich, hätte weiter unterstützt werden müssen, weil das, was wir beobachten, ist, dass die Leute nicht aus Spaß, wie es so schön heißt, oder Jux und Dollerei das Auto bewegen, sondern weil sie natürlich auch Auto fahren müssen, weil sie zu ihrer Arbeit kommen müssen, weil andere Leute oder Kinder, Jugendliche, Schule, Studium etc., Fortbildung und natürlich ganz klar, man muss dann auch sagen, es geht auch nicht alles mit Techniken wie Zoom oder Teams, das heißt, Leute müssen da draußen auch unterwegs sein in ihren Berufen, Arztbesuche, ähnliches. Deswegen, die können nicht einfach ausweichen. Und wie gesagt, solange die Alternativen auch nicht in dem Maße vorhanden sind und auch nicht günstig sind, kaufen sich heute mal ein Zugticket oder selbst, wenn es so schön heißt, wenn ein Politiker sagt, ja, dann steigen Sie doch um auf ein E-Auto, erstmal die Anschaffungskosten, aber auch die Ladekosten. Ich meine, wenn Sie sich schauen, was heutzutage die Kilowattstunde kostet, wenn Sie das zu Hause an der Wallbox laden, dann sind das immer noch 35, 37 Cent. Am Öffentlichen ist es teilweise 50, 60 und ein Schnelllader teilweise bis zu 80 Cent die Kilowattstunde. Ja, das ist nicht günstiger als heutzutage mit einem Benziner oder einem Dieselfahrzeug durch die Gegend zu fahren.
Nun sind 2 Monate Tankrabatt vielleicht ein bisschen zu wenig, aber vielleicht auch nicht. Deshalb die Frage, wie steht es denn in Deutschland um die Nachfrage nach Elektroautos? Also hat so ein Tankrabatt, so eine kurze Phase, die Umstiegslust dann doch gesteigert? Aus welchen Gründen auch immer? Oder wird sie durch die CO2-Steuer auf fossile Kraftstoffe spürbar befeuert? Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie da irgendwie Erfahrungen gesammelt?
Ja, selbstverständlich. Es gibt schon eine Zunahme in das Thema Richtung Plug-in-Hybride oder auch voll elektrische Fahrzeuge. Aber es ist dann immer noch ein Unterschied, ob wir hier den Privatkunden beobachten oder ob es sich um Firmenfahrzeuge handelt. Allein wegen der günstigeren Besteuerung bei einer Privatnutzung eines Dienstwagens ist natürlich immer sehr stark dort der Hang zu vollelektrischen oder zu Plug-in-Hybriden zu beobachten. Da ist natürlich, wie gesagt, der Anreiz, diese Steuervergünstigung auf 0,5% bei der Privatnutzung bei einem Plug-in oder 0,25% bei einem vollelektrischen Fahrzeug. Das ist letztendlich das, womit man das befeuert hat. Der Privatmann wechselt jetzt, wenn sein Fahrprofil und wenn eine vernünftige, Vernetzung in Form von Infrastruktur, Ladeinfrastruktur vorhanden ist, gerne im urbanen Raum auf diese Fahrzeuge. Bei größeren Strecken wird es dann immer noch schwierig, beziehungsweise sind die Leute immer noch sehr, sehr zurückhaltend. Also dieser große Impact hat noch nicht stattgefunden. Man darf natürlich auch nicht die Preisgestaltung dabei vergessen, denn wer hat jetzt mal einfach so 50.000 Euro auf seinem Konto rumliegen, um sich ein neues, etwas geräumigeres Elektrofahrzeug anzuschaffen? Das ist auch nicht der Fall. Und dieses Thema natürlich immer die Angst, es könnte vielleicht mit dem Preis noch weiter nach oben gehen. Bei fossilen Brennstoffen, sprich bei Diesel und Benzin, heizt natürlich das auch ein bisschen an. Das ist auch, glaube ich, das, was die Politik teilweise möchte. Und deswegen auch sicherlich vom Tankrabatt wieder zurückgetreten ist, um es wieder etwas teurer zu machen in Deutschland.
Welche Instrumente könnten oder sollten Autofahrer vor künstlich überhöhten Preisen eigentlich schützen? Also der Automobilclub, wenn ja, welche strukturellen Maßnahmen fordern Sie, um Autofahrer oder vielleicht auch LKW-basierte Transportunternehmen dauerhaft zu entlassen? Was fällt Ihnen da ein?
Also ich glaube, bei professionellen Dienstleistern in der Logistikbranche sollte man ganz klar einen anderen Tankrabatt einführen, allein schon, um innerhalb Europas wettbewerbsfähig zu sein. Wir sehen ja sehr, sehr viele LKWs, die durch Deutschland fahren mit fremden Kennzeichen aus anderen europäischen Ländern. Und wir wissen ja auch, dass die ganz großen Logistikunternehmen, auch deutsche Logistikunternehmen, mittlerweile ihre Dependancen gerne im osteuropäischen Raum haben, weil sie von dort aus eben viel, viel günstiger unterwegs sein können. Das ist das eine. Da müssen wir, glaube ich, damit die deutschen Unternehmen dort nicht zu stark benachteiligt sind, etwas tun. Das andere, was die Privatnutzer betrifft, sage ich auch, man sollte da sicherlich mal härter durchgreifen beziehungsweise härtere Maßnahmen an den Tag legen. Wie gesagt, und durchaus auch mal sagen, die nächsten 6 Monate. Ich glaube, dass sich die Lage dann auch sicherlich entspannen wird. Wobei, wie gesagt, es ist in Deutschland das höchste Preisniveau innerhalb der Europäischen Union. Und die kaufen auch alle auf dem gleichen Markt ein. Und die, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ja nicht so, dass wir woanders unseren Sprit herbeziehen. Und auch relativ wenig übrigens aus den Emiraten. Deswegen ist hier auch sehr viel natürlich eher über die Angst gesteuert und damit künstliche Preise erzeugt. Aber Sie wissen alle, dass der Ölpreis um über 25% in den letzten Wochen gesunken ist. Das ist also nicht eine wahre Darstellung des realen Ölmarktes. Aber ich denke, man sollte da definitiv bis zum Ende des Jahres vielleicht an dem Thema Energiesteuer, sprich CO2-Bepreisung, arbeiten und das zum Teil aussetzen, damit wir auf ein vernünftiges Preisniveau kämen. Höchstpreise, staatliche Höchstpreise wie in Luxemburg vielleicht zu verordnen, das glaube ich, ist bei unserem System etwas schwierig, aber wäre sicherlich eine Maßnahme. Und da waren andere europäische Länder einfach erfinderischer oder auch die Senkung der Mehrwertsteuer, so wie es Spanien getan hat.
In Deutschland ist nach 2 Monaten der sogenannte Tankrabatt ausgelaufen. Wem er was gebracht hat und wie die Preisbildung nun wieder erfolgt, war Thema im Gespräch mit Lutz Leif Linden, dem Präsidenten des Automobilclubs Deutschland. Herr Linden, haben Sie herzlichen Dank und guten Abend noch.
Vielen Dank, auch Ihnen einen schönen Abend.
Schädlicher Eingriff in den Wettbewerb, ja, meinte heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg und bescherte dem US-amerikanischen Internetkonzern Google eine heftige Niederlage. Google hatte gegen die EU-Kommission geklagt, muss aber nun 4,1 Milliarden Euro nach Brüssel überweisen, was mein Kollege Oliver Stock kommentiert.
4,1 Milliarden Euro. So viel muss Googles Mutterkonzern Alphabet nach dem endgültigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs zahlen. Das ist eine Rekordstrafe. Sie hat ihre Berechtigung, denn Marktmacht verpflichtet. Wer wie Alphabet ein Betriebssystem kontrolliert, darf seine eigenen Produkte auf diesem System nicht mit dem Vorschlaghammer in den Markt hauen und der Konkurrenz den Zugang versperren. Genau das hat aber Alphabet mit Android getan. Wer in den Play Store wollte, bekam die Google-Suche und den Chrome-Browser zwangsweise mitgeliefert. Alternativen waren ausgeschlossen. Wettbewerb sieht wirklich anders aus. Zum Schutz des Wettbewerbs gibt es das Kartellrecht. Es ist kein bürokratischer Selbstzweck, auch wenn es Konzerne, gegen die es angewandt wird, oft so beschreiben. Tatsächlich ist es die Verteidigung der Freiheit gegen private Machtkonzentration. Wenn ein Unternehmen seine Dominanz dazu nutzt, den Wettbewerb auszuschalten, dann muss der Staat eingreifen. Das gilt für Google genauso wie früher für Microsoft oder Standard Oil und vielleicht heißt der nächste Fall mal Rheinmetall. Denn ohne Regeln wird Marktmacht zum Monopol, Monopole werden bequem und Innovation stirbt aus. Wer das Gegenteil behauptet, verwechselt Freiheit mit Wildwest. Bis hierhin ist das alles richtig. Aber dahinter beginnt erst die eigentliche Geschichte. Und die handelt nicht von Google oder Alphabet, sie handelt von Europa. Denn während Brüssel sich auf die Schulter klopft, weil es einen amerikanischen Technologiekonzern erfolgreich zur Kasse gebeten hat, lohnt sich eine andere Frage. Wo ist eigentlich das europäische Google? Wo ist das europäische Alphabet? Wo ist das europäische Amazon, Microsoft, Nvidia oder Meta? Es gibt sie nicht. Europa ist Weltmeister im Regulieren der digitalen Champions anderer Kontinente. Aber wenn es darum geht, selbst solche Champions von Weltrang hervorzubringen, herrscht seit Jahrzehnten Leere. Die letzte Gründung dieser Art war SAP in Walldorf und das ist 54 Jahre her. Seitdem hat Europa brillante Wissenschaftler hervorgebracht, hervorragende Ingenieure, es hat Industrieunternehmen wachsen und neuerdings wieder schrumpfen lassen und eine Heimat geboten für beeindruckende Familienbetriebe. Aber den nächsten globalen Technologieriesen, den sucht man hier vergeblich. Um die Situation mit einer derzeit beliebten Fußballmetapher zu beschreiben, würde die so lauten: Europa hat perfekte Schiedsrichter, aber keine eigene Mannschaft auf dem Platz. Europa hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als schärfster Kartellwächter der Welt gemacht. Google wurde bereits wegen seines Preisvergleichsdienstes mit 2,4 Milliarden Euro bestraft. Apple musste wegen seiner App-Store-Regeln empfindliche Sanktionen hinnehmen und seine Geschäftspraktiken ändern. Gegen Meta laufen milliardenschwere Verfahren. Die Liste ist lang, nur was entsteht eigentlich aus all diesen Verfahren? Neue Wettbewerber aus Europa? Offenbar nicht. Dazu kommt, die amerikanischen Konzerne reagieren inzwischen gereizt. Alphabet warnt davor, Innovationen später oder gar nicht mehr nach Europa zu bringen. Apple hat neue Funktionen seiner künstlichen Intelligenz zunächst nicht in Europa eingeführt und dabei ausdrücklich auf die regulatorischen Unsicherheiten verwiesen. Man muss solche Drohungen nicht jedes Mal für bare Münze nehmen. Auf einen Markt mit rund 450 Millionen Menschen verzichtet niemand freiwillig. Aber die Haltung dahinter tut weh. Früher fragten sich Unternehmen, wie sie möglichst schnell nach Europa kommen. Heute überlegen einige, ob sie neue Produkte lieber erst einmal woanders anbieten. In Amerika entstehen Unternehmen aus einer Garage und werden zu Weltkonzernen. Investoren finanzieren dort nicht nur Erfolge, sondern auch Fehlschläge. Wer scheitert, bekommt manchmal eine zweite Chance. China geht den entgegengesetzten Weg. Dort entscheidet der Staat, welche Technologien strategisch wichtig sind und unterstützt sie mit gewaltigen Summen und politischer Rückendeckung. Europa dagegen perfektioniert das Regelwerk. Wir schreiben Gesetze für Technologien, die andere entwickeln. Wir kontrollieren Märkte, die andere geschaffen haben. Wir verhängen Bußgelder gegen Unternehmen, die wir selbst nie hervorgebracht hätten. Aber Wettbewerbspolitik allein schafft keinen Wohlstand. Wohlstand entsteht durch Unternehmer, die Risiken eingehen, durch Kapital, das Ideen finanziert, durch Forschung, die Produkte hervorbringt und durch eine Gesellschaft, die Innovation nicht zuerst als Gefahr, sondern als Chance begreift. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs bedeutet deswegen, Alphabet hat seine Schlacht vor Gericht endgültig verloren. Aber Europa ist dadurch im Wettkampf um die besten Technologien nicht einen Schritt weitergekommen.
Sie hörten einen Kommentar von Oliver Stock. Und damit will sich das heutige Kontrafunk-Sendeteam um Anne Mücke und Jörg Reinke von Ihnen verabschieden. Die heutige 1820-Ausgabe geht zu Ende. Weiter geht es selbstverständlich mit dem Kontrafunk-Programm, das Sie jederzeit live und über unsere App im Internet nachhören können. So auch die wunderbare Gesprächsstunde unter Freunden. Gerd Lassahn unterhält sich heute mit Sebastian Mack, der als AfD-Abgeordneter im Familienausschuss des Deutschen Bundestages sitzt und dort sämtliche familienfördernden Maßnahmen der letzten 150 Jahre weltweit auflisten ließ und auf Erfolg überprüfte. Seine Fazit lautet: Es gibt keine familienpolitischen Maßnahmen, die funktioniert haben. Darüber mehr in der Sendung von und mit Gerd Lassahn nach den Nachrichten um 20 und 23 Uhr. Morgen an dieser Stelle mein Kollege Gernot Danowski mit einem Blick auf den AfD-Parteitag in Erfurt am Wochenende und auf die angekündigten Gegenproteste. Gesprächsgast unter anderem Björn Höcke, der Sprecher des thüringischen AfD-Landesverbandes. Damit verabschiede ich mich von heute von Ihnen. Mein Name ist Silke Hasselmann. Empfehlen Sie Kontrafunk gern weiter.